Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Das gefährlichste Land der Welt hat gewählt. Der Tiger Nawaz al-Sharif ist der große Wahlsieger in Pakistan, unser Schwerpunkt. Tschechischer Wildwest, das Bundesstrafgericht in Bellinzona macht spektakuläre Vergangenheitsbewältigung für Tschechien. Und vergessenes Versprechen.
Guantanamo today is a place of real despair. The men in Guantanamo don't see a way out at the moment.
Guantanamo ist ein Ort der Verzweiflung, sagt ein amerikanischer Bürgerrechtler, und die Hälfte der Gefangenen deswegen seit längerem im Hungerstreik. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Das Ergebnis ist nicht amtlich, aber die Zahlen sind klar. Fast 14 Jahre nach seinem Sturz durch einen Militärputsch in Pakistan wird Nawaz al-Sharif aller Wahrscheinlichkeit nach erneut Premier werden. Laut Prognosen gelang seiner konservativen Partei ein Erdrutschsieg. Die Wahlbeteiligung war ungewöhnlich hoch. Der Bericht von Karin Wenger.
Noch war nichts entschieden, aber in Lahore feierte die Pakistan-Muslim-Liga PMLN bereits ihren Tiger oder Löwen, wie er auch genannt wird, Nawaz Sharif. Dieser erklärte sich schon gestern Nacht zum neuen Premierminister von Pakistan. Wir müssen Gott, dem Allmächtigen, dafür danken, dass er der PMLN eine weitere Möglichkeit gibt, Pakistan und der Nation zu dienen, sagte der mutmaßliche künftige Premierminister vor mehreren tausend Anhängern in seiner Heimatstadt Lahore. Er forderte seine Anhänger auf, dafür zu beten, dass er eine absolute Mehrheit bekommen wird. Nach inoffiziellen Angaben der pakistanischen Fernsehsender wird Sharifs Pakistan-Muslim-Liga die absolute Mehrheit zwar knapp verfehlen, jedoch trotzdem einen spektakulären Sieg davontragen. Die offiziellen Wahlresultate werden in spätestens 2 Wochen von der Wahlkommission bestätigt. Nawaz Sharifs Sieg ist jedoch bereits so gut wie sicher. In den 90er Jahren war er bereits 2-mal Premierminister. 2-mal wurde er aus dem Amt gedrängt. 1992 wegen Korruptionsvorwürfen und 1999 putschte der damalige Armeechef Pervez Musharraf. Danach verschwand Nawaz Sharif im Exil in Saudi-Arabien und in der Bedeutungslosigkeit. Nach Jahren im Exil kehrte Nawaz Sharif 2007 nach Pakistan zurück und arbeitete auf ein Comeback zu. Jetzt ist der Tiger zurück an der Macht. Diesmal wird ihn die Armee kaum aus dem Amt putschen. Denn die demokratischen Strukturen in Pakistan sind stärker denn je. Das haben die Wahlen von gestern gezeigt.
Die Folgen der Wahl erläutert unsere Korrespondentin Karin Wenger gleich im Gespräch. Zuerst aber die Nachrichten mit Christian Lüscher.
Bei den britischen Konservativen werden die Stimmen lauter, die mit einem Austritt aus der EU liebäugeln. So sagte heute Bildungsminister Gove dem Sender BBC, er könne sich Großbritannien auch losgelöst von Brüssel vorstellen. Das würde sogar einige Vorteile bringen. Er relativierte aber auch gleich, vorderhand sei es das Beste, die britische Position innerhalb der EU neu zu verhandeln. In Deutschland haben die Vertreter der Piratenpartei an ihrem Parteitag ausgeteilt. CDU und CSU versenken im Sumpf der Vetternwirtschaft, die SPD sei punkto Datenschutz ein netzpolitischer Geisterfahrer, die Grünen schlicht altbacken und die FDP ein Lobbyverein. Gegen all dies wolle man bei den kommenden Wahlen ankämpfen. Einen Tag nach dem Bombenanschlag in der türkischen Grenzstadt Reyhanle beschuldigen sich die Türkei und Syrien gegenseitig der Urheberschaft. Hinter dem Anschlag mit 46 Toten steckten Terroristen mit Verbindungen zum syrischen Geheimdienst, sagte der türkische Außenminister. Das syrische Regime hingegen wies die Vorwürfe vehement zurück. Die Türkei arbeite mit den Taliban zusammen und wolle mit den Bomben die USA zu einem Eingreifen in Syrien bewegen. Der deutsche Verlag Axel Springer plant bei der Boulevardzeitung Bild massive Einsparungen sowie einen Stellenabbau. Dies meldet der Spiegel. Demnach könnten bei der Bildgruppe 170 bis 200 Arbeitsplätze gestrichen werden. Ein Verlagssprecher bezeichnete die genannten Zahlen als zu hoch, bestätigte aber, dass Stellenstreichungen geprüft würden. Bangladesch fährt fort, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Heute wurde der Führer der Islampartei Jamaat-e-Islami verhaftet. Der Vorwurf, er habe Kriegsverbrechen begangen, als sich das Land 1971 von Pakistan trennte. Damals war die Partei gegen eine Unabhängigkeit des Landes. In Solothurn ist das Literaturfestival zu Ende gegangen. 15.000 Personen besuchten die Veranstaltungen, deutlich mehr als in den Vorjahren. Zum Schluss wurde eine Solothurner Verlautbarung verlesen. 16 Thesen, in denen nicht nur mehr Geld für Verlage und Buchhandel gefordert wurde, sondern unter anderem auch ein täglicher Literaturtipp, am liebsten vor oder nach dem Wetterbericht. Das sogenannte Coronavirus, das in letzter Zeit zum Tod mehrerer Menschen geführt hat, ist offenbar auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Von Seiten der Weltgesundheitsorganisation hieß es, es deute einiges darauf hin, dass das Virus übertragen werden könne, wenn jemand mit einer erkrankten Person sehr engen Kontakt habe. Im Schweizer Fußball gab es heute eine Runde ganz nach dem Geschmack des Meisters, Reto Held.
Basel, der Titelverteidiger, baut seinen Vorsprung in der Tabelle aus. Der FCB gewann gegen den tabellenletzten Servet souverän 2:0 und liegt nun bereits 6 Punkte vor GC. Der Rekordmeister seinerseits unterlag dem FC Zürich 0:1 und kassiert im 5. Derby dieser Saison die erste Niederlage. Thun schlug trotz vielen Absenzen Lausanne 2:0. Im Tennis war Stanislas Wawrinka zuletzt auf Sand äußerst erfolgreich. Der Romo gewann in Estoril und kam in Madrid in den Final. Dort wurde er aber brutal gestoppt. Rafael Nadal deklassierte Wawrinka 6:2 und 6:4 und gewann damit souverän sein Heimturnier. Noch erfolgreicher waren da andere Schweizer Athletinnen und Athleten. Der Fechter Max Heinzer beispielsweise gewann erneut den GP in Bern und hat damit sein Heimturnier bereits zum 3. Mal in Serie gewonnen. Ebenfalls gewonnen hat Esther Süss und zwar Gold an der Marathon-EM der Mountainbiker. Bei den Männern holte Christoph Sauser Silber. In der Formel 1 gewann Fernando Alonso den GP von Spanien vor Kimi Räikkönen, Felipe Massa und Sebastian Vettel. Das Schweizer Sauberteam verpasste die Punkte. Mit den Plätzen 11 Esteban Gutierrez und 15 Nico Hülkenberg war es aber besser als gestern noch befürchtet. Und beim Giro d'Italia der Radfahrer gewann Maxim Belkov die 9. Etappe. Leader bleibt Vincenzo Nibali.
Das Wetter. In der Nacht teils klar, in Muldenlagen kann es zu Bodenfrost kommen. Morgen wechselnd bewölkt und etwas Regen, im Westen und im Wallis zeitweise und im Süden meist sonnig. Im Norden um 15, im Süden bis 23 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Die Wahl in Pakistan, das Gespräch mit unserer Korrespondentin in Islamabad. Das Blutbad in der Türkei. Ankara macht Syrien für den Anschlag verantwortlich und will die USA und die NATO für eine Intervention gewinnen. Basteln am Floß. Der Parteitag der Deutschen Piratenpartei in Bayern. Dann der Hungerstreik der Gefangenen in Guantanamo. Der Milliardenbetrug, eine tschechische Wendegeschichte vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Und im International um 18.30 Uhr, das Krisenland Kroatien wird EU-Mitglied. Nawaz Sharif, der in den 90er Jahren bereits Premier gewesen war und 1999 von der Armee aus dem Amt geputscht wurde, hat allem Anschein nach die Wahlen in Pakistan deutlich gewonnen. Ich habe unsere Korrespondentin Karin Wenger gefragt, warum die spektakuläre Rückkehr des Nawaz Sharif?
Es ist sicher damit zu erklären, dass er einiges vorweisen konnte, zum Beispiel Infrastrukturprojekte, er hatte Straßen und Brücken gebaut. Und viele Wähler, die für Nawaz Sharif gestimmt hatten, die haben das immer wieder betont. Also Nawaz Sharif hat für uns Brücken gebaut, er hat für uns eine Straße gebaut. Er gilt als Mann der Wirtschaft und gerade die Wirtschaft liegt in Pakistan am Boden. Also der Hauptgrund ist ganz bestimmt, Nawaz Sharif hat etwas vorzuweisen und wahrscheinlich haben die Wähler in Pakistan, wollten genau diese Sicherheit, dass sie sehen, da ist jemand, der konnte schon etwas für uns tun und der muss jetzt wieder für uns arbeiten.
Es gab eine für Pakistan hohe Wahlbeteiligung. Waren es auch faire Wahlen?
Ja und nein. Die Wahlkommission sagte, die Abstimmung sei frei und fair verlaufen. Aber man darf nicht vergessen, dass es gestern fast 30 Tote gegeben hat bei Anschlägen. Und Entscheidend war vor allem die Zeit des Wahlkampfs, also diese Wochen zuvor. Und in diesen Wochen wurden mehr als 100 Personen umgebracht. Die Taliban hatten vor allem drei Parteien, die MQM aus Karachi, die pashtunische ANP und die pakistanische Volkspartei, die jetzt 5 Jahre lang regiert hatte, auf der Abschussliste. Und diese Parteien und ihre Kandidaten konnten eigentlich keinen Wahlkampf betreiben, weil sie sich einfach immer fürchten mussten, umgebracht zu werden. Und das hat natürlich eine extrem unfaire Ausgangslage geschaffen.
Ist das der Grund, warum der enorm populäre Imran Khan nicht mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte?
Nein, absolut nicht, weil Imran Khan war eben genau nicht einer, der angegriffen wurde. Also Imran Khan konnte riesige Wahlveranstaltungen abhalten. Er hatte Tausende, Hunderttausende konnte er um sich scharen bei diesen Wahlveranstaltungen. Also er war extrem populär. Aber sein Grund war, dass er jetzt nicht genügend Stimmen oder nicht genügend Sitze erwerben konnte, dass er noch nichts vorweisen konnte. Also er konnte viel versprechen, aber er hatte noch keine Taten. Er hatte noch nie regiert. Die letzten Wahlen 2008 hatte er boykottiert. Bei den Wahlen 2002 gewann er gerade mal einen Sitz. Und der Wahlkampf um ihn war ein Kult um seine Person. Imran Khan, der Cricketstar, der ehemalige Cricketstar, der das Team vor vielen Jahren zum World Cup Sieg geführt hatte. Also es fehlte ihm an Erfahrung. Und das war wahrscheinlich am Schluss der Grund, wieso er nicht mehr Sitze gewonnen hatte.
Wie wird der Wahlsieger Nawaz Sharif mit den Taliban umgehen?
Es ist anzunehmen, dass er zuerst mit den Taliban sprechen will. Falls das aber nicht geht, und das wurde ja schon mehrere Male versucht und hat nicht funktioniert, könnte es sein, dass er dann die Armee aufbieten wird. Die Taliban haben heute im Norden zum Beispiel von Waziristan ein sicheres Rückzugsgebiet, das bislang absolut unangetastet blieb. Nawaz Sharif bräuchte dafür jedoch den Rückhalt im Parlament von der Bevölkerung. Und ich denke, er könnte dazu eine Art Kuhhandel machen. Zum Beispiel, indem er sagt, wir verbieten die sehr unpopulären Drohnenangriffe der CIA. Und das könnte ihm wiederum Goodwill einbringen, damit er dann stärker militärisch vielleicht gegen die Taliban vorgehen könnte.
Wie wird dann Nawaz Sharif mit den Amerikanern umgehen können?
Nawaz Sharif ist ein Wirtschaftsmann. Er weiß, wie sehr Pakistan auf die Milliardenhilfe der Amerikaner angewiesen ist. Also es ist kaum zu erwarten, dass er mit den Amerikanern bricht. Pakistan braucht auch das Geld vom Internationalen Währungsfonds. Also ich denke nicht, dass Sharif da eine große Kursänderung machen wird.
Wird Pakistan stabiler?
Das ist sehr gut möglich. Heute ist die Sicherheitslage im Land katastrophal. Die Taliban verbreiten Terror, Angst und Schrecken im ganzen Land. Die Wirtschaft steht vor dem Kollaps. Ausländische Investoren haben die Flucht ergriffen. Es gibt stundenlange Stromausfälle. Und eine starke Regierung, die Nawaz Sharif ganz sicher bieten kann, die auch noch Wirtschaftserfahrung hat, die kann dem Land ganz sicher nicht schaden, sondern wird dem Land eher mehr Stabilität bringen.
Informationen aus Islamabad von unserer Korrespondentin Karin Wenger. Der Doppelanschlag in einer türkischen Stadt an der Grenze zu Syrien war verheerend. Rund 50 Menschen wurden getötet, Hunderte verletzt. Heute hat die Polizei 9 Verdächtige festgenommen. Die türkische Regierung beschuldigt explizit Syrien, hinter dem Blutbad zu stecken. Aus Istanbul, ARD-Kollege Reinhard Baumgarten.
Für die türkische Regierung steht fest, die verheerenden Anschläge von Rehanle gehen auf das Konto des Assad-Regimes. Damaskus weist derlei Anschuldigungen entschieden zurück, doch Ankaras Innenminister Muammer Güler beharrt.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Anschläge von einer Gruppe verübt wurden, deren Namen und Aktivitäten uns bekannt sind und die direkte Verbindungen zum syrischen Geheimdienst hat.
Schon kurz nach den Anschlägen haben türkische Regierungsmitglieder diesen Verdacht geäußert. Türkische Sicherheitskräfte wussten offenbar, wonach sie suchen mussten. Heute Vormittag haben sie zugegriffen. 2 mit Sprengstoff vollgestopfte Fahrzeuge sind nahe Rathaus und Post der Kleinstadt Rehanle in die Luft geflogen. An die 50 Menschen fanden den Tod, weit über 100 wurden verletzt, viele davon schwer. Rehanle liegt in der südlichen Provinz Hatay, wenige Kilometer westlich der syrischen Grenze. Die Stadt hat knapp 50.000 Einwohner und ist ein wichtiger Anlaufpunkt für syrische Flüchtlinge und Widerstandskämpfer. Reyhanlıs Innenstadt ist total verwüstet. Die Menschen stehen unter Schock. Wir fühlen uns unwohl, wir fürchten uns, sagt der Händler Ismet Göz. Wir wollen, dass die Regierung hier für Sicherheit sorgt und jeden streng kontrolliert, der in die Türkei kommt oder nach Syrien zurückgeht. Wir wollen wieder Sicherheit. Im Februar sind bei ähnlichen Anschlägen nahe Reyhanlı 14 Menschen umgekommen. Der 35-jährige Fatih Korash hofft nun auf Ankara. Wir sind unsicher und wir haben Angst vor neuen Explosionen. Wir wollen, dass Sicherheitskräfte die Lage sichern und möglichen Anschlägen vorbeugen. Woche für Woche wird die Türkei tiefer in den Bürgerkrieg in Syrien hineingezogen. Rund 300.000 syrische Flüchtlinge haben in der Türkei schon Zuflucht gesucht. Ankara will den Druck auf Damaskus nach dem Blutbad von Reyhanlı weiter erhöhen. Die Regierung Erdogan drängt auf eine Flugverbotszone über Syrien und versucht, Washington und die NATO dafür zu gewinnen. Als Argument soll auch die türkische Behauptung dienen, Syrien habe Chemiewaffen im Kampf um die Macht eingesetzt. US-Präsident Obama hatte erklärt, mit dem Einsatz von Chemiewaffen würde Damaskus eine rote Linie überschreiten. In der zweiten Wochenhälfte treffen die Herren Erdogan und Obama in Washington zusammen.
Die Radarschirme der Umfrageinstitute konnten sie in diesem Jahr kaum noch orten. Die deutschen Piraten, die 2011 und 2012 im Sauseschritt in drei Landtage eingezogen sind und die etablierten Parteien geschockt haben. Doch interne Querelen haben die Piraten in den Umfragen von fast 13 auf nur noch 2% absacken lassen. An ihrem Parteitag im oberpfälzischen Neumarkt haben die Piraten versucht, das Schiff wieder an den Wind zu bringen. Fritz Dinkelmann.
Die neue Parteimanagerin der Piraten heißt Katharina Nokun. 27 Jahre alt, Datenschutzexpertin und Nachfolgerin von Geschäftsführer Johannes Ponader, der sich am Parteitag für gemachte Fehler entschuldigt hat. Wobei die monatelangen heftigen und mit grobem Vokabular ausgetragenen Machtkämpfe in der Partei sind nicht allein ihm anzulasten, sondern haben letztlich etwas mit dem eigenen Anspruch der Piraten zu tun, nämlich demokratischer zu sein als alle anderen. Wie schwierig das sein kann, zeigten an diesem Wochenende zermürbende Debatten darüber, ob es in der Partei künftig Online-Abstimmungen geben soll. Nein, sagte der Parteitag dazu heute. Doch das dämpfte den Optimismus der Piraten nicht wirklich, weil sie Katharina Nokun noch im Ohr hatten.
Denn verdammt nochmal, wir haben es verdient, dass unsere Themen nach vorne gebracht werden, weil sie so lange mit Füßen getreten wurden. Und wir müssen uns jetzt verdammt nochmal den Arsch aufreißen.
So muss Frau wohl reden in einer von Männern dominierten Partei, die im Umfragekeller mit Taschenlampen eine Sympathieträgerin suchte und fand. Schließlich, verdammt nochmal, ist die Ausgangslage doch gar nicht so schlecht.
Und besser geht's gar nicht, weil 2-3% ist total ausbaufähig und letztendlich ist es so, es geht ja darum, durch Argumente zu überzeugen.
Meinte dieser Delegierte, der nicht wissen konnte, dass kurz nach seiner Aussage eine neue Umsage publiziert wurde. Danach kämen die Piraten, würde heute gewählt, auf 4%, gleich auf mit der FDP. Die Liberalen wird's nicht freuen, denn sie treten mit dem gleichen Motto zur Bundestagswahl an: Freiheit. Für die Piraten heißt das nicht nur gesetzlich garantierter anonymer Zugang zum Internet, sondern auch mehr direkte Demokratie. Ab 100.000 Unterschriften sollen Volksinitiativen gelten. Und wichtige Entscheidungen wie etwa EU-Reformen sollen generell vom Volk entschieden werden. Sozialpolitisch positionieren sich die Piraten links. Übergangsweise fordern sie einen Mindestlohn, das Ziel, ein Grundeinkommen für alle. Das Wahlprogramm der Piraten ist ein süffiger Flickenteppich, aber verdammt nochmal, greifen wir an, sagte heute Parteichef Bernd Schlömer.
Aus Berlin unser Korrespondent Fritz Dinkelmann. Es war die allererste Amtshandlung von Präsident Obama am 20. Januar 2009. Nach seiner glanzvollen ersten Vereidigung ordnete er noch am selben Tag an, dass Guantanamo binnen eines Jahres geschlossen werden sollte. Heute ist mehr als die Hälfte der Insassen im Hungerstreik um auf ihre hoffnungslose Situation aufmerksam zu machen. Wo stehen wir jetzt, Priscilla Imboden?
11 Jahre und 3 Monate sind es her. Da wurde ich nach Guantanamo gebracht. Ich habe nie eine Anklage gesehen und keinen Richter. Ich hätte schon lange zu Hause sein sollen. Das sind die Worte eines Jemeniten. Die New York Times hat sie veröffentlicht. Er ist einer von 166 Insassen, die sich noch auf der US-Basis befinden. Er ist als ungefährlich eingestuft worden und hätte entlassen werden sollen, sowie die Hälfte seiner Mitgefangenen. Zachary Katznelson von der Organisation American Civil Liberties Union sagt:
Guantanamo today is a place of real despair. The men in Guantanamo don't see a way out at the moment.
Guantanamo ist heute ein Ort der Verzweiflung. Die Männer dort sehen keinen Ausweg. Der Weg zu den US-Gerichten ist ihnen versperrt, denn sie werden als ausländische Kämpfer eingestuft. Die Politik hat sie fallen gelassen. Vor 4 Jahren setzte Präsident Obama eine Taskforce aus Sicherheits- und Geheimdienstmitarbeitern ein, die die Dossiers aller Häftlinge begutachtete. Sie war einstimmig dafür, die Mehrheit der damals 220 Insassen aus Guantanamo zu entlassen. Rund 40 Personen wurden in ihre Heimatländer oder in Drittländer, wie auch in die Schweiz, überführt. Die meisten bleiben aber im kubanischen Niemandsland inhaftiert. Die Rückführungen sind seither sistiert worden, weil das US-Parlament die Hürde für Entlassungen erhöht hat, aus Sicherheitsgründen. Und weil die Regierung Obama ihre Macht, von Fall zu entscheiden, um die Häftlinge nach Hause zu schicken, nicht wahrgenommen hat, sagt Zachary Katznelson.
President Obama does have the power to send most of these men, if not all of the men, back today. He's chosen not to so far, and that's a purely political calculation.
Es ist eine reine Frage der Politik. Barack Obama wolle kein Risiko eingehen, dass ein entlassener Guantanamo-Häftling terroristisch aktiv werde. Gegen 50 Häftlinge schätzen die USA als zu gefährlich ein, um entlassen zu werden. Sie werden aber auch nicht angeklagt, mangels gültiger Beweise. Diese Praxis ist menschenrechtswidrig. Nur 6 der 166 Gefangenen in Guantanamo sind angeklagt worden vor eigens geschaffenen Militärtribunalen. Auch hier herrscht Stillstand. Menschenrechtsanwalt Zachary Katznelson sagt:
It's really a second tier, maybe even a third tier level of justice, and it's just for Guantanamo prisoners.
Es ist eine zweit- oder drittklassige Justiz, die hier angewendet wird. Die Obama-Regierung sieht ein, dass das kein guter Weg ist. Die Fälle werden deshalb nicht vorangetrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Guantanamo verurteilt wird, ist praktisch null. Katznelson hat mehr als 50 Gefangene aus Guantanamo vertreten. Er hatte deshalb Akteneinsicht. Zu den Gründen, weshalb sie inhaftiert sind, sagt er:
The evidence, when you actually see it, is often incredibly shoddy. It just falls apart.
Das Beweismaterial ist äußerst dürftig und hält keiner genaueren Prüfung stand. Es ist schockierend, sagt er, dass die US-Regierung auf dieser Basis Menschen inhaftiert. Der Hungerstreik auf Guantanamo sei ihre letzte Hoffnung. Es ist der Versuch, gewaltlosen Widerstand zu leisten und der Welt zu sagen, wir sind hier, wir sind Menschen, jemand muss etwas tun.
Aus San Francisco, Priscilla Imboden. Morgen beginnt am Bundesstrafgericht in Bellinzona ein Verfahren, das zu den komplexesten und aufwendigsten gehört, die es in der Schweiz je gegeben hat. 7 Beschuldigte stehen vor Gericht. Sie sollen bei der Privatisierung des zweitgrößten staatlichen Kohlekonzerns in Tschechien auf sehr kreative Art und Weise einen unlauteren Vorteil von 1,2 Milliarden Franken erzielt haben. Die Hälfte davon wurde auf Bankkonten in der Schweiz blockiert. Alexander Grass.
Im Telefonbuch sind am Boulevard de Perrol 26 in Freiburg ein Tabakladen eingetragen, ein Bodypiercer, eine Privatschule und einige Privatpersonen. Und von dieser unscheinbaren Adresse aus wurde der zweitgrößte Kohle- und Energiekonzern Tschechiens aufgekauft. Der Fall gilt als einer der größten Skandale in Prag und er wird aufgerollt am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Nach dem Fall der Mauer in den Jahren 1991 bis 1999 wurde die staatliche Braunkohlefördergesellschaft MUS privatisiert. Mitglieder des Verwaltungsrats und Angehörige des Überwachungsausschusses in dem Konzern haben gemäß Anklageschrift über Umwege 110 Millionen Franken nach Liechtenstein und in die Schweiz geschafft. Dann kauften sie mit dem aus der Firmenkasse abgezweigten Geld eine erste Aktientranche der eigenen Firma auf. Die Deals wurden abgewickelt über Dutzende von Firmen und hunderte Bankkonten, auch in der Schweiz. Der Regierung in Prag wurde dann vorgegaukelt, dass der Kohlekonzern mehrheitlich in US-Besitz geraten sei. Die mit 5 Millionen Dollar geschmierte Regierung verkaufte ihren 46% Aktienanteil für 28 Millionen Franken. Der wahre Wert geht in das Dutzendfache. Am Ende verfügten die Beschuldigten über 98% der Aktien, die sie dann mit großem Gewinn zu verkaufen begannen. Die Bundesanwaltschaft hat den tschechischen Staat im Juni 2010 eingeladen, als Geschädigter und Privatkläger aufzutreten. Mehrere Vorstöße der Schweiz blieben über ein Jahr lang ohne Antwort, bis die Frist abgelaufen war und Prag nun in diesem Verfahren nicht mehr jene 660 Millionen Franken zurückfordern kann, die die Bundesanwaltschaft beschlagnahmt hat. Die Anklage lautet auf Geldwäscherei, ungetreue Geschäftsbesorgung, Betrug und Urkundenfälschung. Beschuldigt werden drei ehemalige Verwaltungsratsmitglieder und drei Mitglieder des Überwachungsausschusses im ehemaligen Kohlekonzern sowie ein Geschäftsmann, der jene zwei Firmen gesteuert haben soll, die die zentralen Drehscheiben waren bei den Aktiendeals. So groß die Deals insgesamt gewesen sind, sie zerfallen in unzählige Zahlungsvorgänge in vielen Firmen und in zahlreichen Ländern mit immer anderen Gesetzesvorschriften. Die Verantwortung der Beschuldigten, Detail für Detail nachzuweisen, führte darum zu einem der komplexesten und aufwendigsten Verfahren, das die Bundesanwaltschaft je geführt hat. Doch ob Schuldspruch oder nicht, zahlreiche Medienvertreter aus Tschechien haben sich in Bellinzona angemeldet. Für sie ist der Prozess ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Sie möchten Antworten haben auf die Frage, wo das gestohlene Volksvermögen gelandet ist.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Kropf. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.